Ja, also, liebe Frau Scharrenbach, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen.
Sehr gerne.
Und dass wir uns heute ein bisschen unterhalten dürfen. Ja. Und zwar generell über das Thema Digitalisierung im Bau. Mhm. Jetzt komme ich hier heute her und bin mit der Bahn aus Bayern angebraust. Und nicht ohne Grund, sondern NRW versteht sich ja, so hört man, selber als Vorreiter in Sachen Building Information Modeling. Jetzt ist die Frage, warum musste ich jetzt extra von Bayern quasi nach NRW fahren, um jetzt hier quasi den Vorreiter quasi zu treffen? Was sind die Hintergründe? Was sind die konkreten Dinge, die hier passieren, die woanders auf offensichtlich noch nicht passieren?
Wir haben 2017, als die CDU für die Landesregierung neu ins Amt gekommen ist, eigentlich sofort diese Entscheidung getroffen, wir machen BIM zum Standard. Hm. So, Plan Bauen 4.0 gab es schon ganz lange, Hamburg ewig unterwegs, Bundesregierung versucht das auch voranzutreiben. So, und wir haben gesagt, naja, diese drei Dimensionen Plan Bauen betreiben, das ist eigentlich schon die Zukunft im Gebäudebereich, so, und das geht halt nur mit Standardsetzung. Und Standardsetzung bedeutet zugleich Standardisierung und Wissensaufbau. Also das ist ja das große Aufgabenstellung, ja. Wissensmanagement zu betreiben. Und das, hoffe ich, machen wir seit 2017 ganz gut und durchdringend.
Ja, und genau im Rahmen quasi von diesem Vorgehen, von dieser Strategie ist ja eine ganze Menge passiert. Jetzt gerade auf Landesebene, da reden wir automatisch natürlich auch über die Kommunen, weil die müssen wir irgendwie mitnehmen, weil eine ganze Menge halt eben im Bereich des Bauens hängt halt eben im Bereich der Kommunen. Und jetzt wurde unter anderem halt eben hier in NRW zum Beispiel Werkzeuge eingeführt wie den BIM-Scout, so eine Art Online-Selbsttest, um einfach kleine Helferlein, kleine Tools letztendlich zur Verfügung zu stellen, um mal zu messen letztendlich, wie weit sind wir denn da so? Was sind die Erkenntnisse von dieser Umfrage? Hat das funktioniert und wie ist der Stand der Dinge?
Also wir haben ja im Ministerium BIM-Cluster sogar aufgesetzt, Kompetenzzentrum, was insbesondere auch die Kommunen richtigerweise in den Fokus genommen hat, weil eben die Kommunen jedes Jahr x Millionen Euro in den Gebäudebereich, Milliarden Euro im Gebäudebereich investieren. Ja. So, und das sind ja in der Regel alles Sonderbauten. So, und da lohnt sich Building Information Modeling einfach. So, und deswegen haben wir neben dem BIM-Scout auch eine BIM-School auf den Weg gebracht. Also Fortbildungsmaßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen, Erprobungsmöglichkeiten, ausprobieren.
Ja.
Und so, das ist so das große Thema. Und insofern verfängt das und wir haben immer mehr Kommunen, die das eben einsetzen, das Wissen sich aneignen und offen gesagt da ziemlich überzeugt von sind, was richtig gut ist, weil sie damit natürlich auch dieses große Thema Kreislaufwirtschaft, über das alle sprechen, auch noch gleich so ein bisschen mitfangen können.
Ja, werden wir gleich noch drüber sprechen, über das Thema Kreislaufwirtschaft und vor allem Aspekt Nachhaltigkeit, weil das scheint ja wirklich sehr wichtig und großer, wie soll man sagen, Kernpunkt des Ganzen zu sein, warum wir überhaupt digitalisieren. Aber nochmal ganz kurz zu den Kommunen. Also da sind jetzt einige Initiativen, was hat man jetzt gehört, BIM Scout, BIM School. Das heißt, da ist man schon dran, man hat offensichtlich sehr verstanden, man muss die Menschen in den Kommunen auf jeden Fall mitnehmen. Aber wenn Sie jetzt sagen müssten, wo stehen wir da? Also wie viel müssen wir noch quasi tun, damit wir auch alle Kommunen mitnehmen? Weil das Ganze hört sich eher nach Marathon und weniger nach Sprint an.
Ja, das ist es auch. Ne? Also ich weiß ja jetzt nicht, wie lange es BIM eigentlich schon gibt. So,
ja, aber, da kann man sich drüber streiten.
Genau,
mehr als 30 Jahre wird es wohl sein, was die Konzeption
ist. Ja, ist auch schon Marathon. Ne? Also insofern haben wir noch 42, bis zu 42 Jahre haben wir dann noch, also mehr als 12 Jahre vor uns, um dann die Langstrecke zu nehmen. So, aber Scherz beiseite, es ist natürlich viel zu tun. Das ist ja klar. Also es steht und fällt mit Mitarbeitern, es steht und fällt mit Vorgesetzten, die sagen, wir wollen das ausprobieren. Weil natürlich jede Routine ist erstmal schneller als was Neues. So ist ja klar. Also müssen Leute überzeugt werden, dass das Neue auch besser ist als das, was man halt immer so gemacht hat. Und wir stellen durchaus auch fest, dass in der Privatwirtschaft BIM auch noch nicht so verbreitet ist. Ne? Also es gibt auch immer noch Architektur- oder Ingenieurbüros, die da nicht ganz so viel Erfahrung mit gesammelt haben, wo man eben dann auch sagen muss, okay, da macht man sich halt jetzt gemeinsam auf den Weg, um das Thema gemeinsam voranzutreiben.
Und da haben sich jetzt auch schon einige auf Landesebene und auch auf kommunaler Ebene ja auf den Weg gemacht. Also ein Beispiel, was mir immer wieder auch quasi vorgeführt wird, ist der BLB Nordrhein-Westfalen, Bau- und Liegenschaftsbetrieb. Ja. Die haben sich da sehr klar committed. Und zwar nicht nur einfach, wir machen jetzt Building Information Modeling, sondern insbesondere, und jetzt sind wir hier auch beim Building Smart Podcast. Deswegen, Sie hatten auch schon gesagt, Standards sind da auch ganz wichtig. Und auch dazu hat sich der BLB jetzt halt eben tatsächlich sehr klar committed und gesagt, wir machen nicht nur BIM, sondern wir machen vor allem Open BIM, also sprich herstellerneutrale Datenstandards. Warum ist das jetzt wiederum wichtig, gerade auf Landesebene?
Wir haben das hier früh gesagt, 2017 weiß ich noch, weil es ging eigentlich los mit, welches Modell nehmen wir im BIM? Und da habe ich gesagt, wieso Modell? Es muss so sein, dass ich wechseln kann. So, und naja, wenn man jetzt die weltpolitische Lage nimmt, dann gewinnen souveräne Themen immer mehr an Bedeutung. Also insofern war das von Anfang an die richtige Schwerpunktsetzung zu sagen, man macht Open BIM, man macht offene Quellcodes, die man am Ende verwenden kann, um einfach ein Vendor-Login zu vermeiden oder auch Oligopol- oder Monopolstellung zu vermeiden im Markt. So, insofern ist Open BIM ist immer besser. Alle können mit arbeiten, mit funktionieren. Ja. Man lebt eigentlich von dieser gesammelten Intelligenz, die da ist. Und das hilft, das Thema eben weiter voranzutreiben und zugegebenermaßen es auch zu verbreitern. Das kommt ja auch nochmal dazu. Es ist kein exklusiver Shop.
Nein, das ist es eben nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, was man mit diesen Daten so alles machen kann. Und das hatten Sie gerade schon gesagt gehabt, Nachhaltigkeit bzw. Kreislaufwirtschaft. Weil die Idee ist ja ganz offensichtlich, wir machen nicht nur Digitalisierung als Selbstzweck, sondern was machen wir jetzt eigentlich mit den Daten? Und einer der wesentlichen Hebel, und das haben Sie auch beschrieben tatsächlich schon in den Ihren Handlungsempfehlungen, BIM-Handlungsempfehlungen, ist offensichtlich die Nachhaltigkeit. Genauer gesagt jetzt zum Beispiel Treibhausgasemissionen. Wie ist denn das genau zu verstehen und vor allem, was sind denn die Mechanismen, da jetzt wirklich ins Konkrete zu gehen auf Landesebene, dass wenn ich jetzt eben BIM mache, vielleicht auch vergaberechtlich ausschreibe, beziehungsweise vielleicht auch Förderkriterien implementiere, darüber dann halt eben auch das Thema Nachhaltigkeit zu pushen. Also wo sind wir da in Nordrhein-Westfalen gerade?
Wir reden ja insgesamt gerade darüber, wie kriege ich eigentlich CO2 aus dem laufenden Betrieb eines Gebäudes raus oder minimiert. So, aber das viel größere Thema ist ja, wie kriege ich CO2 aus dem Erstellungsprozess raus, aus dem Lebenszyklus, anders gefasst als heute.
Ja.
So, und da hilft BIM natürlich in der Dokumentation. So, und zugegebenermaßen auch in der alternativen Prüfung, welche Materialien habe ich zur Verfügung, mit welchem CO2-Footprint kommen diese Materialien an, zu welchem gesamten CO2-Fußabdruck führt die Kombination von, welche Austauschmöglichkeiten habe ich. Also insofern habe ich da einfach Gestaltungsmöglichkeiten, die ich beim herkömmlichen Bau so nicht habe, wo ich in ganz normaler 2D-Bauweise Baustoffe miteinander kombiniere oder Bauprodukte, wo man im Zweifel noch nicht mal einen CO2-Fußabdruck kennt. Das heißt, ja. BIM hilft in ungeheurer Art und Weise bei diesem Visionsthema digitaler Gebäuderessourcenpass. So, und zugegebenermaßen dann eben auch bei der Frage, wie ermittle ich denn eigentlich die Werthaltigkeit eines Gebäudes am Ende seines Lebenszyklus, was in der 2D-Planung auch schwierig ist. So, und das hat in Nordrhein-Westfalen dann zumindest für die Kommunen einen direkten Mehrwert, wenn sie in BIM dann planen, weil sie eben diesen Wert am Ende bilanziell berücksichtigen können und das erleichtert dann zugegebenermaßen die Bilanzierung und ist eigentlich noch ein zusätzlicher Anreiz, BIM zu verwenden.
Und wie machen wir es jetzt verbindlich? Gibt es da einen Weg nach vorne, eine Idee, wie man das Ganze auch wirklich dann konkret einfordern kann? Weil auf dem Blatt Papier, ja, es funktioniert.
Ja.
Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir aber dann auch wirklich Druck auf den Kessel? Also im Sinne von, dass jetzt halt auch wirklich alle mitmachen. Weil der Anreiz als solches natürlich über Nachhaltigkeitsaspekte und möglichst schnell natürlich dann halt eben mir die Daten dann rauszuziehen und dann halt eben auch den Überblick zu haben, ist okay. Aber das hilft ja vielleicht alleine nicht. Die Frage ist wirklich, wie kriege ich das Ganze verbindlicher hin? Gibt es da Ideen?
Ja, Sie können ja theoretisch immer über Vorgaben, über Pflichten und Vergleichbares nachdenken. Die Frage ist immer, wie sinnvoll ist das, ne? Oder kriegt man das anders angereizt? Denn wir sind im Sonderbau unterwegs letztendlich. Da lohnt es sich, da ist es zielführend, das zu machen und da die öffentliche Hand auch als Vorreiter zu sehen. So, das kann man, finde ich, immer am besten anreizen. Also die Schwierigkeit ist immer, wenn Sie irgendwas verbindlich vorgeben, dann meistens passt es nicht und dann haben Sie wieder ein Problem mit der Kontrolle.
Okay. Jetzt ist das Ganze natürlich auch massiv davon abhängig, dass wir dann auch die entsprechenden erforderlichen Daten haben, um dann halt eben letztendlich diese Nachhaltigkeitskennwerte rauszuziehen. Da sind wir schon beim Stichwort dann halt eben Umweltproduktdeklaration, weil irgendwoher müssen die Daten ja kommen. da haben wir tatsächlich schon seit etwas längerer Zeit immer so ein bisschen, ich will nicht sagen einen schwarzen Fleck, aber tatsächlich geht es auch vielen anderen europäischen Ländern so, dass wir keine wirklich gepflegte Datenbank dafür da haben. Also tatsächlich schaut man mit Neid offensichtlich schon gerade in den skandinavischen Ländern, genau, auf Deutschland, ja, wegen der Öko-Baudat. Mhm. Wobei wir da fast schon ein bisschen zu selbstkritisch, glaube ich, mit uns selber ins Gericht gehen. Die Frage ist, wohin geht die Reise da und was kann man da vielleicht auch von Seiten des Landes machen, um da diese belastbare Datengrundlage zu schaffen?
Also wir können dem Grunde nach dazu beitragen, dass es leichter wird, das zu ermitteln oder dass es diese Anreize gibt, es zu ermitteln. Also okay, über die öffentliche Wohnraumförderung des Landes haben wir zum Beispiel gesagt, wir versuchen digitale Gebäuderessourcenpässe mit den unterschiedlichsten Bauvorhaben, in dem Fall im Wohnungsbau, auf den Weg zu bringen, sei es im Neubau oder im Bestand. Also Neubau ist, wie so häufig, wesentlich einfacher als die Bestandswerte, logisch. Woher hat man sie? Man muss sie irgendwie ableiten. Und dadurch kann man das dann vorantreiben. Die Öko-Baudat, finde ich, ist auch im Verhältnis zu den europäischen Mitgliedstaaten schon weit vorne. Also da verkaufen wir uns unter Wert. Ne? Wir neigen da manchmal zu als Deutsche. So. Aber wir haben sie im Vergleich zu anderen. So, und meine große Sorge ist halt immer, wenn natürlich Staat sich auf den Weg macht, dann wird es auch ganz schnell ganz kompliziert und das wird am Ende dadurch verkompliziert. Hm. Meistens wird es dann auch noch getötet. So durch je mehr Regelungen, umso verhedderter ist das Ganze. Und deshalb braucht es einen gewissen Freilauf, um das hinzubekommen. Aber man kann es eben anreizen, sei es über die Ausschreibungen, sei es über Förderprogramme oder Vergleichbares, um einfach dafür Sorge zu tragen, dass sich das doch relativ frei und flexibel, aber mit Standards nach vorne entwickelt.
Verstehe. Jetzt sind wir auch schon bei einem Thema, wo wir auch quasi auf Kooperation angewiesen sind, und zwar mit dem Thema Gebäuderessourcenpass. Weil das Ganze gipfelt ja dann am Ende quasi in der Konsequenz in diesem Gebäuderessourcenpass. Ja. Das kam ja sehr stark, oder es ist sehr viel in Bewegung auf europäischer Ebene, was ja auch gut ist. Tatsächlich hat sich da auch einiges auf Bundesebene bewegt, aber das ist jetzt eher so ein bisschen eingeschlafen. Aber das Thema scheint auf Landesebene immer wieder doch eine große Rolle zu spielen. Ganz konkret, ist da Nordrhein-Westfalen schon ein bisschen weiter als der Bund schon unterwegs und hat da schon bereits die ersten Initiativen quasi aufgegleist?
Also wir haben ja in Deutschland mindestens 5 oder 6 verschiedene Art und Weisen, wie man so einen digitalen Gebäuderessourcenpass erstellen kann. Das an sich finde ich schon problematisch, weil es mitunter halt nicht vergleichbar ist. So, damit haben sie schon eine Herausforderung im gesamten Zyklus, bis hin zur Frage von Veräußerbarkeit einer Immobilie, Wertfindung und so weiter und so fort. Deswegen haben wir gesagt, man kann unterschiedliche Systeme haben. Die Standards müssen halt klar sein und die Standards müssen so sein, dass sie Spaß und Lust auf den digitalen Gebäuderessourcenpass machen. Also wir haben ja auch gerade im Thema Gebäudenachhaltigkeit durchaus auch Prozesse, wo die Leute sagen, bleib mir bloß weg damit. Es ist zu aufwendig, es ist zu teuer, es bringt mir nichts. Außer ein Siegel an der Tür oder vielleicht ein zusätzlicher Zuschuss, den ich von der Bundesseite bekomme. So, das darf halt nicht passieren, weil das Thema so aufwendig ist, wie es ist. Und insofern haben wir eben gesagt, wir versuchen das anzureizen. Über die öffentliche Wohnraumförderung versuchen wir so jedes Jahr irgendwas Neues auf den Weg zu bringen, um Dinge auszuprobieren. Da steckt Steuergeld drin. Und deswegen ist das so ein gutes Vehikel, um Dinge auch neu auszuprobieren. So, und da sind wir jetzt gerade mit mehreren Piloten unterwegs. Auch mit 2 Anbietern aus dem Markt, die das entsprechend begleiten, um da halt Wissen voranzutreiben, Wissen auszutauschen und vor allen Dingen das in die Wohnungswirtschaft zu bekommen. Ja. Denn für die ist das von höchster Relevanz, insbesondere in Bezug auf die Taxonomie, auf Kreditvergaben, auf Portfolioaufstellungen, auf Bilanzfragen, die sich natürlich alle anschließen und damit auch für die Stakeholder eines Wohnungsunternehmens von Interesse.
Ja, also Kaskadeneffekte, aber der nur funktionieren kann, wenn mal der erste Dominostein fällt.
Absolut.
Gut, und deswegen einfach mal machen. Ne? Ist ja sehr schön, dass die Dinger auch manchmal in Bewegung kommen. Vielleicht anschließend dazu, weil eine andere Initiative, wo Nordrhein-Westfalen einfach mal gemacht hat, viele reden über die digitale Baugenehmigung. Mhm. Nordrhein-Westfalen macht bereits die modellbasierte Baugenehmigung. Wo ist da der Unterschied? Wir digitalisieren nicht nur den ganzen Prozess, sondern tatsächlich das Medium, das Vehikel ist tatsächlich das digitale Bauwerksmodell. Und dazu gab es jetzt sogar die Veröffentlichung einer Machbarkeitsstudie. Das Thema ist ja schon etwas älter im Sinne von, es ist schon länger am Laufen,
ja.
Aber jetzt wurde das Ganze mal wissenschaftlich aufgearbeitet, letztendlich mit dem Key Takeout, wenn man so möchte. Es funktioniert, Heurika. Also das heißt, jetzt geht es darum, wie rollen wir es aus? Was sagen Sie denn dazu? Erstens, was sind die Key Takeouts von Ihrer Seite dazu mit dem BIM-basierten bzw. modellbasierten Bauantrag? Und dann vor allem die Gretchenfrage, wie bringen wir es jetzt in die Breite?
Ja, genau, das ist immer die Frage. Ja. Ne? Also man hat kaum den ersten Schritt abgeschlossen.
Kommt schon die nächste.
Ja, genau, stellt sich die Frage, wie geht der Weg weiter? Das ist ja völlig richtig. Ja. Also dafür machen wir das auch. Also nichts ist eigentlich komplizierter als die Baugenehmigung, würde ich mal sagen. Es gibt kaum ein komplizierteres Verwaltungsverfahren als dieses, weil ja nicht nur die untere Bauaufsichtsbehörde beteiligt ist, sondern wenn man gut unterwegs ist, hat man auch noch die untere Naturschutzbehörde, die Wasserbehörde, Denkmalschutzbehörde. Man hat natürlich den Brandschutz dabei. So. Also insofern breit aufgestellt und viele, die mitprüfen und mit unterwegs sind. So. Und deswegen haben wir uns natürlich mit der Frage auseinandergesetzt, kriegt man diese Bauordnung und das darunterliegende Regelwerk eigentlich automatisiert, weil Digitalisierung nur dann Sinn macht, wenn Sie natürlich mit Standardisierung auch automatisieren können und dadurch Routineprozesse idealerweise maschinenbearbeitungsfähig machen. So. Mhm. Und deshalb bin ich froh, dass wir da ein Modellprojekt mit der Ruhr Universität Bochum zusammen aufgesetzt haben, um eben zu gucken, kann das klappen und was sind die Bedingungen? Kann man dieses Regelwerk in 0 und 1 übersetzen, damit es halt maschinenlesbar wird?
Ja.
Also, es funktioniert, so das wissen wir jetzt. Ja. Der Schritt nach 2 Jahren ist getan. Also sieht man mal, wie lange das dann auch braucht, so eine Modellierungsrichtlinie zu machen.
Mhm.
Damit können wir jetzt formale Anforderungen prüfen, aber noch nicht inhaltlich. So, und die Modellierungsrichtlinie selber wollen wir auf dem Bauportal frei verfügbar zur Verfügung stellen.
Ja.
So im Sinne von, hier ist ein Trusted Sign, es kommt aus dem Ministerium. Ich habe immer gesagt, jeder, der im Eichwesen unterwegs ist, weiß, wenn das Eichsiegel drauf ist, okay, da hat mal einer drauf geguckt, dass das wirklich richtig misst oder wiegt.
Ja, ja, ja.
So, und alles, was wir digital zur Verfügung stellen, da gibt es keine Trusted Signs des Staates, so dass man im Zweifel gar nicht weiß, was ist eigentlich 0 und 1 dahinter? So, und das muss man aber wissen. Sei es jetzt auf Seiten der Ersteller oder natürlich auf Seiten der Prüfenden. So, und deswegen Modellierungsrichtlinie wird kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit sie in die Programme der Architekten und Ingenieure eingeladen werden kann. Aber der nächste Schritt ist jetzt eben zu gucken, wie kriege ich eigentlich konkrete Prüfungen hin?
Ja.
Sei es im Bereich Statik, Bau, Brandschutz, Barrierefreiheit. Wie kann das konkret klappen? Wie kriege ich das integriert in so ein Modell? So, und das ist jetzt das große nächste Rocket Science, ja, die da jetzt ansteht.
Ja, aber gut, ist ja irgendwie jetzt als Zukunftsvision ja extrem spannend, weil es ja jetzt auch wirklich dann mal die Rolle letztendlich von Seiten des öffentlichen Bereichs dann auch verändert. Mhm. Also jetzt tatsächlich wie dieses mit diesem Eichsiegel, das finde ich einen sehr schönen Vergleich, letztendlich tatsächlich diese Inhalte zur Verfügung zu stellen, damit dann die Industrie letztendlich diese, wie soll man sagen, Genehmigungsprozesse letztendlich selber auch in die Hand nehmen kann. Ist das wirklich so, in die Richtung wird es gehen?
Die Idealvorstellung, also bei uns, ist, dass wir irgendwann mal in der Situation sind, dass man BIM-Modelle hochlädt, im Hintergrund dann automatisiert Prüfungen stattfinden, der Ersteller die Rückgabe bekommt, okay, Brandschutz passt, Statik passt, Barrierefreiheit passt, wie auch immer, geh weiter, Schritt geht weiter, du bist durch, hier ist letztendlich dann für die Behörde das vorgeprüfte Werk und damit hat haben die Mitarbeiter in der Behörde praktisch nur noch Ermessensentscheidungen, sofern die da überhaupt dann noch erforderlich sind. So, und dann geht es eigentlich relativ zügig.
Ja.
Das ist jedenfalls Sinn und Zweck und großes Ziel dieser automatisierten Baugenehmigungsprüfung.
Die Idee, dass dann aber auch eine Vorverlagerung stattfindet, also sprich, Sie hatten gerade gesagt gehabt, das würde dann auch öffentlich zur Verfügung stehen. Das heißt, diese ganzen Genehmigungsprüfungen, zumindest mal eine Vorvorprüfung, wenn man so möchte, die könnte genauso gut ja schon beim Planer oder sogar während des Planungsprozesses im Prinzip ja schon stattfinden.
Genau.
Und das soll auch so sein, um möglichst frühzeitig letztendlich dafür zu sorgen, damit es schon genehmigungsfähig ist.
Ja. Also wir haben heute die große Herausforderung, die unteren Bauaufsichtsbehörden sagen häufig, dass die eingereichten Bauanträge fehlerhaft sind, ja. Sagen wir mal so. Die Architekturbüros sagen, die Bauaufsichtsbehörden sind zu langsam. So. Also irgendwie müssen wir dieses Henne-Ei-Prinzip auflösen. Ja. So. Und eine Chance ist eben zu sagen, man stellt diese Tools zur Verfügung. Jemand guckt, passt es jetzt, was ich da jetzt eingebaut habe, passt es nicht. So. Und wenn es nicht passt, mache ich so lange, wie es halt passend ist und die Vorgaben dann gesetzlich erfüllt sind. Ja. So, und dann hätte man sehr zügig so ein beidseitige Herangehensweise, dass die Bauaufsichtsbehörde prüffähige Unterlagen bekommt, die relativ zügig dann entscheidungsfähig sind. Und auf Seiten der Ersteller ist eben klar, wo hat man möglicherweise Optimierungsbedarf in den einzelnen Modellen. Ne?
Ja. Das sowohl dieses Thema als auch viele andere Themen, die wir jetzt heute besprochen haben, schreit ja nach Harmonisierung jetzt mal zumindest auf föderaler Ebene, also gerade mit anderen Bundesländern, aber eigentlich allgemein Bund und sagen wir europäische Ebene auch. Ja, also da sind ja irgendwie alle mit dabei, eigentlich, wo man sagen müsste, das müsstet ihr doch ganz genau so machen. Fluch und Segen gleichzeitig, weil es ist sicherlich eine Herausforderung, das hinzubekommen, weil wir sind nun mal im föderalen System, das ist so, wie es ist. Aber trotzdem, was kann man konkret momentan tun, um da halt eben auch genau diesen Erfahrungsaustausch zu dem Ganzen, also nicht nur zum Thema jetzt Baugenehmigung, sondern auch das Thema jetzt zum Beispiel Gebäuderessourcenpass, was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Wie kann man das hinbekommen, dass da mehr Austausch stattfindet oder findet da schon Austausch statt? Warum läuft es nicht in anderen Bundesländern genauso schnell voran?
Ja gut, also Föderalismus ist erstmal wunderbarer Wettbewerb. Yeah. Ne? Also da wäre ich wirklich, es ist insofern gut, dass jeder versucht, gut schnell zu laufen, anders zu laufen, auf jeden Fall voranzukommen. So. Und das ist der Wettbewerb, der dann zwischen Bundesländern oder auch zwischen Kommunen herrscht. Also im Grunde nach durchaus befruchtend, aber eben manchmal, wie Sie richtigerweise sagen, muss man dann so einen Zeitpunkt finden, wo man sagt so, jetzt versuchen wir mal zusammen nach vorne zu laufen.
Yeah.
So. Wir haben jetzt diese Erfahrung gemacht mit der Modellierungsrichtlinie der Ruhr-Universität Bochum, mit unseren ganzen Projekten. Und wir sind aktuell in Gesprächen mit mehreren Bundesländern, um zu gucken, kriegen wir eigentlich mal so einen Dauerauftrag hin, eine smarte Musterbauordnung zu machen. So, das muss eigentlich das Ziel sein. Analog können wir die. Die stimmen wir auch immer wunderbar ab zwischen 16 Ländern und setzen das anschließend in Gesetzgebung um. Aber dieses Machwerk an sich muss ja schon maschinenlesbar sein.
Ja.
Weil damit wird es dann auch einfacher, dass eben auf der föderalen Ebene verschiedene Akteure mitwirken können. So, auch wenn wir unverändert an der einen oder anderen Stelle Abweichungen im Landesrecht haben, was sich auch begründen lässt. So, aber wir haben einen hohen Übereinstimmungsgrad und wenn wir uns auf den Weg machen, eine smarte Musterbauordnung zu entwickeln mit den darunterliegenden smarten Regelungen, idealerweise, dann kann sich eigentlich die ganze Republik beteiligen. Das ist das Schöne. Und kann zum Mitgestalter von smarten Verfahren werden.
Ja.
So. Also komplette Schwarmintelligenz, die man dann nutzen kann. Also stehen wir aktuell in Gesprächen mit mehreren Bundesländern. Und ich hoffe, dass wir das bis zum Herbst, bis zur Bauministerkonferenz in eine gute Richtung geführt bekommen.
Sehr schön. Ja. Also das heißt, es gibt konkrete Initiativen, wo es wirklich ganz konkret vorangeht und wo genau die Synergie ja sehr viel Sinn ergibt. Ja. Wunderbar, das ist sehr schön zu hören. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft, um das Ganze auch ein bisschen abzurunden. Jetzt haben wir schon gehört, also gerade im Thema Nachhaltigkeit, Gebäuderessourcenpass, aber auch das Thema ganz offensichtlich halt eben Genehmigungsprozesse, da ist schon einiges unterwegs. Jetzt kommt aber natürlich um die Ecke, es ist schon lange da, muss man fast sagen, und jeden im Privatbereich betrifft das Ganze, das Thema KI um die Ecke. Ja. Und auch vom Bauwesen macht es ja keinen Halt. Was ist gar nichts Schlimmes, tut jetzt auch nicht weh, aber es ist natürlich die Frage, in welche Richtung geht das Ganze? Und auch da muss ich natürlich ein Land und auch die Kommunen müssen sich irgendwie positionieren, weil der Schrei nach, es verändert sich hier was, nehmt es ernst und tut etwas, der ist ziemlich laut. Die Frage ist, was hat denn das jetzt für NRW genau für eine Relevanz oder für eine Konsequenz?
Also künstliche Intelligenz hat ja auf verschiedenen Stufen des Bauens Auswirkungen. Also sei es angefangen jetzt von den Planerinnen und Planern, von Architekten, von Ingenieuren. Also gibt es genauso die Befürchtung, dass der Architekt überflüssig ist. Gibt aber auch die Befürchtung, dass die Ingenieure irgendwann überflüssig werden, weil die KI halt alles rechnet und in hochwertiger Art und Weise zur Verfügung stellt, sodass diese wirklichen Fachberufe sich werden anders ausrichten müssen. Gibt es aber auch genauso gut anders im Glauben. So bis hin dann zur Frage des Behördenmitarbeiters, der KI gestützt dann Anträge prüft.
Ja.
So, entscheidend aus meiner Sicht heraus ist, dass wir künstliche Intelligenz als Werkzeug begreifen, die im gesamten Prozess unterstützt. Das ist das eine. Und das andere ist aus meiner Sicht notwendig, ist damit auch der Wissensaufbau. So, denn wir erleben heute schon ganz häufig, dass wir zwar Ergebnisse einer KI bekommen, ein hohes Vertrauen in das Ergebnis da ist, fast blind oder Troll- und Doof-Prinzip. So, aber der Mensch am Ende muss wissen, stimmt das, was da steht? Oder gerade, weil wir auch in vielen mathematischen Prozessen im Bau unterwegs sind, wenn ich an statische Fragen denke oder an Brandschutz,
ja,
viel mit Mathematik zu tun, muss ein Mensch das selber noch rechnen können, damit er weiß, ist das Ergebnis richtig, kommt das hin oder ist ein Fehler drin. Denn die große Gefahr bei allem auch Algorithmenbasierten ist, dass man am Ende den Algorithmus nicht versteht und sich halt blind drauf verlässt. So deswegen ist, finde ich, aus staatlicher Perspektive diese Notwendigkeit, so ein Trusted Sign miteinander zu diskutieren, so notwendig, damit Anwender sich halt wirklich drauf verlassen können. Es ist geprüft, Leute wissen, was da drin steckt und damit weiß ich auch, was das Ergebnis ist.
Ja.
So, und damit schafft man, glaube ich, Vertrauen auch bei künstlicher Intelligenz vom Anfang der Baukette bis zum Ende der Baukette.
So, und jetzt in der Konsequenz, jetzt, ich bin Hochschullehrer und Bildungspolitik ist Landespolitik. Was ist die Konsequenz dann daraus? Gerade wenn es jetzt darum geht, die digitalen Bauingenieure von morgen auszubilden. Einfach so weitermachen. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Fakultät immer wieder die gute Grundsatzdiskussion, wie viel muss eigentlich ein Bauingenieur programmieren? Das ist, also haben wir auch noch kein Ergebnis gefunden letztendlich. Aber das war schon vor 20 Jahren schon die
Diskussion.
Und es geht immer weiter, aber jetzt reden wir wieder quasi in eine andere Richtung, weil jetzt programmiert die KI und so weiter.
Ja.
Aber was ist die Konsequenz dann jetzt auch und vor allem auch die Frage für den Arbeitsmarkt in Richtung, wie müssen wir heutzutage die Leute, die Architekten, Ingenieure und so weiter ausbilden, damit sie halt eben auch weiterhin dann noch tatsächlich ihr Werk dann gerade zum Beispiel im öffentlichen Bau dann verrichten können?
Also ich finde, das Beherrschungsthema ist ein notwendiges, was man miteinander besprechen muss, weil ansonsten können Sie wahrscheinlich irgendwann über alle möglichen Agents oder was auch immer, jeden Beruf, der kreativ ist oder der insbesondere im MINT-Bereich ist, versuchen zu ersetzen. So. Aber entscheidend ist, dass Sie es halt beherrschen, dass Sie das Werkzeug beherrschen, dass Sie wissen, wie Sie es anwenden können, dass Sie wissen, was ist drin und passt das Ergebnis.
Ja.
So, denn am Ende reden wir im Bau, im Hochbau im Wesentlichen über Gefahrenabwehrbereiche. Wir reden über Brandschutz, wir reden über Statik. Das sind die beiden großen Aufgaben, die wir haben als Sicherstellungsauftrag. Das, was wir bauen, muss sicher sein. So, und deswegen müssen die Menschen, die das verantworten, das auch verantworten können. Denn die Haftungsfrage kann man nicht auf eine KI delegieren. Die haftet nun mal nicht. Bis jetzt. Aber vielleicht kommt das auch noch, ne?
Gut, das ist
man
die
weiß
Frage.
Nicht. Die KI-Versicherung, ne? Ich bin gespannt, ob sie
was in diese Richtung wird es dann gehen. Wird wahrscheinlich sehr teuer, aber wer weiß.
Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber insofern wird der Beruf, also viele Berufsbilder werden sich ändern in der Frage, wie beherrsche ich Technik, was kann ich selber anwenden. Aber ich finde immer, der Mensch muss immer wissen, wie man etwas tut.
Ja, also die Grundausbildung, da kommen wir nicht dran vorbei.
Ich finde das essentiell, ne?
Ja.
Also es macht auch souverän, muss man sagen. Also
so ist es am Ende.
Souveränität ist ja nicht nur eine Frage von Hard- und Software, welche ich da einsetze, sondern wie souverän bin ich selber als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, als Chef, auch in der Frage der Anwendung von Hilfsmitteln.
Ja.
Ne? Oder bin ich am Ende der Sklave des Mittels? Ne? Das muss
das
man halt gucken. Man
hört sich auf jeden Fall nicht ganz so charmant an.
Nein, also wir wollen es ja befreien. So. Insofern muss man dafür Sorge tragen, dass wir keine neuen Sklaven werden.
Wo wir beim Ausblick sind, jetzt letzte Frage, um so ein bisschen visionär. Ja. Wenn wir uns in 3 Jahren hier nochmal treffen sollten und dann gilt es darum, so, wir haben jetzt heute über die Machbarkeitsstudie gesprochen und so weiter und viele weitere Pläne, die jetzt letztendlich stehen. Aber was wäre denn so ein Erfolg so nach 3 Jahren? Wäre es die voll digitalisierte, smarte MBO oder geht das sogar schneller? Sind da 3 Jahre zu wenig ambitioniert oder was sind die großen Ziele, die großen Steckenpferde, die wir jetzt auf jeden Fall in nächster Zukunft erreichen wollen?
Also es wäre wirklich super, wenn wir die smarte MBO schneller als 3 Jahre bekämen. So, weil sonst, also es dauert ja zu lange, ne?
Ja.
So, bis wir eine smarte MBO haben, bis wir schon dreimal wieder weiterentwickelt im Analogen. So, das funktioniert nicht. Also müssen wir halt schneller werden, was das Thema anbetrifft. So, und ich hoffe, dass wir eben die ersten Tools haben, die wirklich konstruktiv prüfen können, die diese Vorprüfung automatisiert ermöglichen. So, die BIM Awards zeigen ja immer schon den Finger in die Zukunft.
Ja.
Also letztes Jahr in Essen haben sie eine junge Studentin ausgezeichnet, die so ein Barrierefreiheitsprüftool entwickelt hatte auf Basis der DIN 18042. Das fand ich echt spannend, weil hilfreich.
Ja.
Digitalisierung muss einen Nutzen bringen. So, und in diesem Jahr war ein Büro, glaube ich, dabei, was im Bereich Brandschutz etwas wirklich Wegweisendes auf den Weg gebracht hat. So, und das kann der Weg in 3 Jahren sein, dass das alles da ist. Dass wir einzelne Tools haben, die man einsetzen kann, die man prüfen kann, die sich gegenseitig ergänzen, zu einem großen Ganzen dann. Ja.
Das hört sich sehr schön an und vor allem noch etwas sehr Nützlichem da draußen in der Praxis, was es dringend braucht.
So.
Liebe Frau Scharrenbacher, vielen Dank für Ihre Zeit und vor allem auch für die Antworten zu den vielen, vielen Themen, die wir heute einmal im Schweinsgalopp quasi durchwandert sind. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Schön, dass Sie da waren.
Danke.